Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein amerikanischer Analyst, den ich durchaus für seine Analysen schätze, seinen Namen werde ich euch gleich gerne nennen, hat gerade einen ganz interessanten Text veröffentlicht, in dem er sagt, wir kaufen einfach viel zu viele Tech-Aktien mit anderen Aktien, mit einer anderen Art von Aktien. Lässt sich viel besser und vor allen Dingen stressfreier Rendite erzielen. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Legen wir los. So, jetzt hoffe ich mal, ich bin nicht diese Art von Podcast bzw. Analyst für euch, aber möglich wäre es theoretisch, denn man kann es sich angewöhnen, und es ist eine lohnende Angewohnheit, gerade denjenigen zu folgen, bei denen man nicht den Eindruck hat, dass sie die eigene Meinung häufig repräsentieren. Ich spreche hier natürlich von Einschätzungen zum Markt und manchmal auch darüber hinaus. Anders formuliert, ich höre gerne und aufmerksam zu, insbesondere bei Herren und Damen, die mir auf den Sack gehen, mit Verlaub. Und das betrifft diesen Herrn, nämlich Harris Kupperman, ganz besonders. Ich lese regelmäßig seine Analysen, so er sie denn mit uns teilt, was ich nur schwer ertrage, und das gehört natürlich dann zu einem Gesamtbild mit dazu, ist, wenn ich seinem Twitter- bzw. X-Account folgen muss. Das passiert manchmal, weil ich einzeln, also ich gehe, das ertrage ich nicht auf X, wirklich diesen Feed so durchzuscrollen. Aber es gibt einfach einige Analysten, die sich dort regelmäßig melden. Und dann suche ich ganz gezielt, was haben die gesagt. Und manchmal tauchen da eben auch die Analysen von diesem Harris Kupperman auf. Und das ist eine rein private Abneigung. Ich kenne den Mann nicht und ich bin mir sicher, das ist, ich weiß nicht, ob er verheiratet ist oder Kinder hat, aber ich bin mir sicher, er ist ein liebevoller Vater und. Aber er ist eben auch das, was viele, wahrscheinlich meine Tochter studiert ja Kulturwissenschaften. Also ich glaube, viele von diesen Studenten würden sagen, das ist so ein typischer alter weißer Cis-Mann. Also man wird doch wohl noch mal sein Steak essen dürfen und man wird doch wohl zur Not auch noch mal, ich weiß nicht, ob er jungen Mädchen hinterher pfeift, das ist vielleicht ein bisschen sehr gemein. Aber alles, was auch nur nach Vogue riecht, und mittlerweile ist das vielleicht ein bisschen arg großer Überbegriff, geht ihm derart auf den Sack, dass das aus jeder Pore raussprießt und er sie auf jeden springt, draufspringt und dementsprechend auch ihn abcancelt auf X und sich darüber lustig macht, was nur irgendwie nach einer modernen Gesellschaftsform riecht. So möchte ich es mal sagen, und dass natürlich meine Sympathie für so jemanden eingeschränkter Natur ist, das mag man mir nachsehen. Das hat ja erstmal fachlich, sachlich noch gar keinen Hintergrund. Aber, und darauf will ich ja hinaus, insbesondere in solchen Fällen mache ich mir die Mühe, trotzdem zuzuhören. Und das, was Harris Kupperman in vielen Bereichen an Analysen mit uns teilt, das ist aus meiner Sicht durchaus interessant und hörenswert. Und gerade weil es eben so oft zumindest mal außerhalb der Börse nicht meinen eigenen Vorstellungen entspricht, versuche ich das zur Seite zu schieben und dennoch zuzuhören. Das ist etwas, was man, wenn man nur den Leuten zuhört, die man irgendwie mag oder die einem irgendwie sympathisch sind, das ist zu eindimensional. Ja, das gilt selbst für politische Standpunkte. So, man muss ja schon ein bisschen was aushalten. Also, Baujahr 72, so gesehen bin ich natürlich auch ein alter weißer Cis-Mann. Und das sollen andere entscheiden, ob ich nun mich einer modernen Gesellschaft anpassen kann, ja oder nein. Beide Seiten übertreiben da sicherlich manchmal. Und genau darum geht es heute nicht, sondern um seinen jüngsten Text, auf den ich gerne hier eingehen möchte. Denn er spricht über Tech. Und es ist schon Jahre wahrscheinlich her, da habe ich hier auch gesagt, in den allermeisten langfristigen Portfolios ist Tech einfach übergewichtet. Und dann habe ich hier besprochen, was das Problem ist mit langfristigen Positionen im Tech-Bereich, gerade wenn wir über Consumer-Tech sprechen. Harris Kupperman sagt also, und er hat einen eigenen Hedgefonds, ich meine ab 500.000 oder 1 Million kann man mal anfragen, ob er Geld nimmt. Er hat sehr, sehr wechselnde Performance, teilweise exorbitant gute Jahre. Jetzt zuletzt hat er, glaube ich, underperformed. Darum geht es aber überhaupt nicht. Man kann nie bei einem Fonds oder Hedgefonds sagen, der ist gut oder der ist schlecht, sondern man muss immer in die Beschreibung schauen. Also was ist das Ziel dieses Hedgefonds? Einige haben sicherlich das Ziel, eine Benchmark zu schlagen. Andere sagen wiederum, wir wollen durch alle Zeiten hindurch eine möglichst konstante Rendite oder möglichst flache Drawdowns oder, ja. So oder so, der Mann hat sich durchaus schon verdient gemacht an der Börse und er hat beschrieben, warum er Technologieunternehmen konsequent meidet. Und schauen wir zuerst mal seine Argumente an. Harris Kupperman beginnt mit einer wichtigen Beobachtung. Der Begriff Technologie ist so weit gefasst, dass er schon fast wieder bedeutungslos ist. WeWork hat sich Tech-Disruptor genannt. Es war aber schlicht und einfach ein Immobilienvermieter mit App und wie er schreibt, mir gefällt das, gratis Kombucha. Ja, man darf da natürlich auch bei barfüßigen CEOs mal drauf kloppen. Also, diese semantische Verwischung dient vor allen Dingen ja dazu, das haben wir bei WeWork gesehen, höhere Bewertungsmultiplikatoren zu rechtfertigen. Dieser Einwand ist struktureller Natur und er ist meines Erachtens korrekt. In der Technologie muss man erstmal meist enorme Summen investieren, um ein Produkt zu entwickeln, um es einzuführen und zu vermarkten. Und genau dann, wenn es beginnt zu funktionieren, macht es manchmal eine neue Technologie überflüssig. Und deswegen ist die Geschichte der Technologie auch voll von Unternehmen, die einen kurzen Hype hatten, einen relativ kurzen Hype nach einer langen Anlaufphase und dann wurden sie nicht nur schwächer, sondern geradezu obsolet. Kodak hießen die, das andere ist glaube ich ein Bär. Nokia, BlackBerry, Yahoo waren eine kurze Zeit extrem dominant und wurden dann von einer nächsten Welle überrollt. Hinzu kommt etwas, und hier hat er weiterhin absolut recht, was er das Schmutzgeheimnis der Branche nennt. Aktienbasierte Vergütung. Stock-based compensation. Um Spitzenkräfte in einem hyperkompetitiven Markt zu halten, verteilen Technologieunternehmen Aktienoptionen in einem enormen Ausmaß. Ein Unternehmen mit 20% Umsatzwachstum und 5% jährlicher Verwässerung liefert dem Aktionär netto nur 15% zu Bewertungen, die oft tatsächlich die fairen Bewertungen übersteigen. Diese Aktienoptionen funktionieren dabei wie eine verschleierte Kapitalerhöhung, einfach deshalb, weil eine steigende Anzahl von Aktien es notwendig macht, dass man den Gewinn pro Aktie, der sinkt. Ja. Das passiert manchmal zeitlich versetzt um einige Jahre, das ist im Übrigen nicht geheim. Insofern würde ich sagen, für einen aktiven Anleger, der sich mit Bilanzen auskennt, der kann das durchaus erkennen. Aber für viele Privatanleger, das sage ich auch, ist das etwas, was sie sehr oft übersehen. Hier nennt er als Beispiel Uber. Die sind dominant, die sind profitabel. Sie haben aktuell, das müsste hinkommen, eine Kapitalrendite von etwa 19%. Bis sie allerdings da angekommen, haben sie seit ihrer Gründung jetzt 33 Milliarden an kumulierten Verlusten aufgefahren. Das heißt also, für Investoren, die früh eingestiegen sind, war Uber trotz dieser Dominanz jahrelang ein Verlustgeschäft. Und jetzt, so Kupperman, wartet am Horizont die nächste existenzielle Frage: Was passiert denn mit dem Geschäftsmodell, wenn autonome Fahrzeuge den Markt übernehmen? Das alles sind Argumente, die nachvollziehbar sind. Für einen langfristigen Anleger, der nicht zwischen Gewinnern und Verlierern unterscheiden kann oder will, für einen Anleger, für einen Investor, der ein gut diversifiziertes Portfolio mit möglichst geringen Überraschungen aufbauen möchte. Für all diese Anleger, und zu denen gehöre ich in meinem langfristigen Portfolio ja auch, für all die hat Harris Kupperman recht. Ich selbst halte in meinem langfristigen Portfolio, nicht, dass ich Quatsch erzähle, ich gucke jetzt gerade mal rein, in meinem Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten. Kann man als Tech-Wert gelten lassen? Nein, alles kein Tech. Okay, ich habe einen Nasdaq 100 ETF da drin, den nehmen wir mal als Tech mit rein. Zwei, und damit wären wir aktuell bei zwei Tech-Werten von 20 Werten. So. Na, nehmen wir drei. Sagen wir drei, den zählen wir noch dazu. Eindeutig. Tech in einem langfristigen Portfolio ist oft übergewichtet. Valider Punkt. Aber Harris Kuperman ist ganz genauso wie ich, beziehungsweise nochmal anders als ich, weil ich habe ein langfristiges Portfolio, eher nicht. Er ist kein langfristiger Anleger im passiven Sinne. Er ist ein hochaktiver Investor. Das heißt, er wählt Aktien aus, er konzentriert sich auf wenige Positionen und dann positioniert er sich oftmals gegen den Konsens. Er mag diese Momente, wenn Werte dann zur Oberseite abdrehen, die lange gefallen sind. Antizyklisch ist nicht ganz einfach, ich habe schon gesagt, deswegen auch die sehr, sehr schwankenden Ergebnisse. Und wenn ein aktiver Investor, wie Harris Kuperman sagt, er meidet Technologie grundsätzlich und das hat er gesagt, dann sage ich, und ich drücke es jetzt mal freundlicher aus, als er es auf X gesagt hätte, was für ein Bullshit. Schauen wir uns doch mal an, was in den vergangenen 30 Jahren tatsächlich passiert ist. Es gab einen Ökonomen, Hendrik Bessembinder, Arizona State University, und der hat in einer viel zitierten Studie untersucht, welche Aktien zwischen 1926 und 2019 den gesamten Nettoreichtum des amerikanischen Aktienmarkts erwirtschaftet haben. Und das Ergebnis ist, sind gerade mal 4% aller börsennotierten Unternehmen. 4% aller börsennotierten Unternehmen erklären den gesamten Wertzuwachs über diesen Zeitraum. Die übrigen 96% haben zusammengenommen nicht mehr erbracht als kurzfristige Staatsanleihen. Das tut weh, oder? Welche Unternehmen standen in diesem Zeitraum an der Spitze dieser Liste? Und Achtung, fairerweise, diese Betrachtung ist nicht inflationsbereinigt, deswegen sind da neuere Werte natürlich drin, aber Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, das ist mit überwältigendem Abstand Technologie, die diesen Index dominiert hat, die diese Indizes dominiert hat, haben. Das ist keine Meinung, das sind die Daten. Wer als aktiver Investor in den vergangenen 20 Jahren, so wie Kuperman es zumindest sagt oder empfiehlt, einen konsequenten Bogen um Technologie gemacht hat, auch in der aktiven Geldanlage, der hat garantiert schlechter abgeschnitten als jeder Indexfonds auf den S&P 500. Garantiert. Der S&P 500 wird heute ja selbst zu über 30% von Technologieunternehmen dominiert. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, die haben in den vergangenen 5 Jahren mehr Marktkapitalisierung aufgebaut als alle DAX-Unternehmen in ihrer gesamten Geschichte. Wer also auf diese Unternehmen komplett verzichtet hat, entweder im Portfolio oder in Form von aktiver Anlage oder es heißt nur ein simpler ETF, der hat einen Großteil dieser Marktrendite schlicht verpasst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, teilweise kann man ja drin sein. Das ist Kuperman nicht. Kuperman sagt, er sucht Unternehmen in Umbruchphasen mit niedrigen Multiples, mit reichlich Cashflow und sagt, dann kauft er. So, er sagt, geht einfacher, indem ich mich auf Nicht-Tech konzentriere. Aber das ist doch schlicht und einfach nicht nachvollziehbar. Jetzt komme ich schon ins Stottern. Also, wie schwer war es denn zu erkennen, dass eine Nachfrage nach Rechenleistung oder nach Energy, und teilweise hat er natürlich recht, man kann über Energiewerte diesen KI-Trend auch abbilden. Das war sogar etwas einfacher. Aber dass künstliche Intelligenz Rechenleistung Nachfrage nach sich ziehen würde, das war vielleicht absehbar. Das hätte man durchaus machen können, ohne seinen Prinzipien untreu zu werden. Was ist einer der dominanten Entwicklungen am Tech-Sektor überhaupt gewesen oder im Tech-Sektor? Cloud-Business. Ja, ist kein Geheimnis. Einer meiner Tech-Aktien, wenn man sie so nennen mag, in meinem langfristigen Portfolio ist Amazon. Was ist denn daran zu viel Tech, um zu erkennen, dass Cloud nicht etwas ist, was sich einer steigenden Nachfrage erfreut? Oder hätte er ja letztlich, wenn mein Ding sind solche Turnaround-Chancen, zumindest bei den Renditespezialisten, nicht unbedingt, weil Turnaround immer nur in Verbindung mit Timing funktioniert. Aber überlegen wir uns mal, was Apple für eine Turnaround-Chance war. Und Warren Buffett ist jetzt per Definition kein Technologieinvestor und der hat Apple 2016 gekauft und das war die mit weitem Abstand, und der Mann ist lange in Coca-Cola und Amex drin gewesen, profitabelste Position seiner gesamten Karriere. Halbleiterzyklus, das ist letztlich ein reines Trading-Thema. Das ist eigentlich was Harris Kuperman lieben müsste. Zyklische Umbrüche in relativ einfach verständlichen Branchen. Der Halbleitersektor ist einer der zuverlässigsten Zyklen überhaupt. Wird vermutlich diesmal ein bisschen länger anhalten. Aber auf einen Abschwung folgt immer ein Aufschwung. Auf einen Lagerabbau folgt Knappheit, auf Knappheit folgt Kapazitätsaufbau. Das lässt sich messen und das lässt sich somit auch antizipieren. Wer also zwischen 2022 und 2024 die SOX-Schwäche in einem aktiven Portfolio als Einstiegsgelegenheit genutzt hat, der hat ja in wenigen Quartalen Rendite erzielt, um die ihn dann die vermeintlich einfachen Geschäftsmodelle wirklich beneiden. Harris Kuperman sagt, er investiert in einfach zu verstehende Geschäfte. Und ich frage, ist es schwerer zu verstehen, dass Rechenzentren immer mehr Strom brauchen und dass der Engpass Energie heißt, als die Dynamik des, was hat er aktuell, des Kali-Marktes oder der Schifffahrtsraten zu durchdringen? Ist es komplizierter, einen iPhone-Zyklus zu lesen, als Öltanker Dayrates zu modellieren, was er sehr gerne macht? Nochmal, ich möchte seinen Ansatz, ich finde ihn ja gerade so spannend, weil ich mich eben gar nicht so häufig mit dem Kali-Markt beschäftige und weil ich einige Dinge, die sich, ich habe es, glaube ich, hier mal besprochen, mittlerweile ist es ja eine Spekulation, die abgeschlossen ist. Kann man sich hier noch erinnern, als ich gesagt habe, die Valaris, soll ich das jetzt, muss ich das nochmal sagen? Also es ist jetzt keine Spekulation mehr, weil Übernahme, ja, Valaris Limited ist noch immer ein Betreiber von Bohrschiffen, sitzt in London, aber operative Hauptzentrale müsste in Houston sein, in Texas. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, sie wären jetzt nicht übernommen worden. Hat auch ein bisschen gedauert. Also ich bin irgendwo um $60 eingestiegen und dann kam die Übernahme. Aber anderthalb Jahre später zu roundabout $100. Also ist egal, aber auf die Idee wäre ich nie gekommen ohne Harris Kuperman, weil er auf genau sowas schaut. Deswegen ist es eine super Ergänzung für mich, da immer reinzulesen. Nur, ist das wirklich weniger kompliziert als das, was wir teilweise im KI-Sektor sehen? Die eigentliche Lektion aus dem Text von Harris Kuperman ist meines Erachtens eine andere. Er hat recht, dass die meisten Technologieunternehmen, das darf man so pauschal sagen, schlechte Langzeitinvestments sind. Aber das gilt für die meisten Unternehmen in anderen Sektoren auch, wie wir gelernt haben. Wenn es nur 4% der Unternehmen sind, die letztlich für den langfristigen Erfolg an der Börse sorgen, dann sind die anderen 96% ganz offensichtlich langfristig nicht solche Renditebringer, dass man sie als Einzelaktien im Portfolio haben möchte. Nur bei Technologie ist die Streuung etwas größer. Die Verlierer verlieren dramatischer und schneller und die gewinnen schneller und phänomenaler. Aber für einen aktiven Investor, der, wenn man so will, nimmt, gibt es aktive Investoren, die ihren Beruf ernst nehmen. Das klingt irgendwie nach einer anderen Gattung von Beruf. Ihr wisst, was ich meine. Aber genau diese Streuung ist ja eine Chance. Nicht die Masse dieser Technologieunternehmen ist interessant, sondern genau die, bei denen wir einen Umbruch sehen, bei denen die Gewinndynamik reinkommt, bei denen die massiven Cashflows auch dafür sorgen, dass dann ein Profit entsteht. Also von daher, vielleicht ist das hier gerade deutlich geworden, beschreibt Harris Kuperman das Risiko für eine Art von Anleger, die tatsächlich darauf schauen sollten, ob sie zu viel Technologie im Portfolio haben. Und das sind langfristige Anleger, die ein passives Portfolio haben, in dem sie hin und wieder mal zukaufen, die aber nicht täglich analysieren, die nicht Stops nachziehen. Genau dort teile ich Kupermans Vorsicht und sage, ja, Vorsicht, man muss wissen, ob man eine Position für die Ewigkeit kauft oder ob es sinnvoll ist, auch mal Gewinne zu realisieren und Stop nachzuziehen. Für den aktiven Investor gilt aber meines Erachtens genau das Gegenteil. Wer hier einfach aus ideologischen Gründen sagt, um Tech mache ich einen großen Bogen, der verpasst schlicht und einfach viele Chancen. Ich nehme mal an, er wird diesen Podcast nicht hören, so lange, bis ich ihn KI übersetzt, auch im Englischen, dann veröffentliche. Aber so weit ist es ja noch nicht. Also, jetzt danke ich aber erstmal euch fürs Zuhören. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.